und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deinem Podcast für Mind, Body and Soul. Ich bin die Anni und ich bin heute hier wieder für dich am Start und ich bin diesmal nicht alleine, denn heute habe ich mir wieder einen Gesprächsgast eingeladen und zwar ist das die wundervolle Julia von Seelenmut und ja, Julia wird drüber erzählen, wie es zu Seelenmut kam, warum sie das Thema Essstörungen so beschäftigt, wie sie zum Thema Essstörungen kam, was das ganze Thema mit ihr gemacht hat, was es in ihr ausgelöst hat, wie sie da wieder rauskam und was ihre große Vision fürs Leben jetzt ist, die da hinter allem steht. Genau. Ja, und an der Stelle will ich euch einfach mal gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, meine Liebe, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du quasi zugesagt hast. Dieses Mal ist es ja tatsächlich andersrum gewesen. Nicht ich habe dich angefragt, sondern du mich. Fand ich auch mega cool. Ja, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Du bist ja quasi total auf Insta aktiv und hast da einen Account, der Seelenmut heißt. Wie kam es denn zu diesem coolen Namen?
Ich habe ganz lange drüber nachgedacht, welcher Name eigentlich der richtige sein könnte. Und ich wollte auf jeden Fall was mit Mut drin haben, weil ich dachte, es ist schon irgendwie mutig, wenn man so über seine eigene Geschichte spricht oder wenn man gerade über mentale Gesundheit spricht. Und weil die Seele ja irgendwie einfach immer was damit zu tun hat, mit der Psyche, habe ich das dann kombiniert und irgendwie kam dann Seelenmut bei raus. Also es war irgendwie dann so ganz spontan.
Mega cool. Ich habe auch schon ganz viele Zusendungen gekriegt, dass sie sich auf unser Interview freuen, weil sie sich in dir auch total wiedererkannt haben.
Okay. Ja, super. Ja, du hast ja auch so einen Fragebutton mit reingenommen. Also ich bin ganz gespannt, wie viele Fragen da zusammengekommen sind und um was es da so geht.
Ja, cool. Du klärst ja auch bezüglich der Essstörungen auf. Wie kamst du denn genau zum Thema?
Also durch meine eigene Geschichte. Also bei mir ging das Ganze 17 Jahren los. Also mit 2016 ging das Ganze bei mir los. Damals tatsächlich über ein Referat in der Schule. Also damit bin ich so mit dem Thema Essstörung überhaupt in Kontakt gekommen. Und ich muss sagen, irgendwie hat mich das so ein bisschen gepackt, diese Krankheit. Also irgendwie, ich konnte das nicht mehr richtig loslassen. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, Bücher über das Thema zu lesen, sowohl über die Magersucht als auch über die Bulimie. Und darüber bin ich dann ganz spontan über diese Proana-Gruppen gestoßen und habe dann auch im Internet so ein bisschen recherchiert, bin auf diese Blogbeiträge und solche Sachen gekommen. Und ich glaube, innerhalb von 10 Minuten hatte dann irgendjemand geschrieben, ja, schreib doch mal an diese Nummer und dann kommst du in eine Gruppe rein. Ich habe das gemacht und das war eigentlich so der Einstieg in die Krankheit. Also nachdem ich dann in einer dieser Proana-Gruppen drin war, war die Krankheit auch irgendwie so in mir. Also damit hat sich das Ganze irgendwie so richtig in mir verankert.
Ja, da siehst du aber auch, was das Äußere quasi in dem Moment direkt mit dir im Inneren macht, ne? Krasser Scheiß. Und wie gefährlich auch solche Gruppen sind. Also ich hatte damit nie irgendwas zu tun. Ich bin da auch nie in irgendeine Gruppe reingerutscht. Aber das ist ja krass. Ja, was hat das denn genau in dir ausgelöst, diese Gruppen?
Also am Anfang war ich sehr skeptisch, muss ich sagen, mit den Gruppen, weil es gab so eine Anführerin und meine Gruppe nannte sich die Cinderellas. Und die war dann auch gleich so, ja, du musst ein Bild in die Gruppe posten und am besten mit der Waagezahl. Und dann hat die angefangen so einzukreisen, ja, da musst du noch abnehmen und da am besten noch ein paar Kilo weniger. Und ich habe mich am Anfang schon sehr, ja, irgendwie gar nicht wohl gefühlt, auch mich da so offen zu zeigen und meinen Körper zu präsentieren. Und auf der anderen Seite waren da Leute, die irgendwie meine Gedanken verstanden und die für mich da waren und gesagt haben, hey, wir sind deine Familie und du brauchst niemand anders außer uns. Und irgendwie hat mir das halt so eine gewisse Zugehörigkeit gegeben. Also rückblickend war bei mir auf jeden Fall dieses Thema Selbstwert ein sehr großes Problem. Wer bin ich überhaupt? Was macht mich aus? Was möchte ich überhaupt mit meinem Leben anfangen? Das wusste ich lange Zeit nicht. Und diese Krankheit oder diese Proana-Gruppen haben mir halt einfach eine Identität gegeben. Und durch diese Krankheit konnte ich mich auch irgendwie, ja, so hervortun. Und dieses Abnehmen war für mich so quasi, okay, ich erbringe so eine gewisse Art von Leistung und in dieser Leistung bekomme ich eine Form von Anerkennung, indem halt andere sagen, hey, du siehst ja toll aus, wie du es geschafft hast, so abzunehmen und so. Aber diese Gruppen sind wirklich sehr gefährlich. Also ich hatte tatsächlich auch Gruppenmitglieder drin, die waren 10 Jahre alt, wo ich mir auch rückblickend denke, das ist 10 Jahre, die sind noch Kinder und die Eltern wissen davon meistens halt nichts. Also diese Gruppen sind wirklich ein ganz großes Thema, weil man so schnell auch reinkommt, einfach übers Internet.
Das ist aber spannend. Du hast gesagt, du hast dich von Anfang an nicht wohlgefühlt und hast trotzdem weitergemacht. Also hast du überhaupt nicht aufs Bauchgefühl gehört, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern einfach feuerfrei und durch.
Ja, also es war irgendwie, ich weiß nicht, es hatte so eine komische Anziehung auf mich, diese Gruppe. Also auch diese ganzen Regeln und Gesetze, das war so ein total fernab eigentlich meiner Welt, auch diese, du darfst nicht mehr als 500 Kalorien am Tag zu dir aufnehmen, du musst eine Fitness-App runterladen, davon muss wieder 300 Sport verbrannt werden. Also es war so ein ganz, ganz streng getaktetes Regelsystem und gleichzeitig hat mir diese Krankheit einfach was gegeben. Also je mehr ich in dieser Gruppe war, desto mehr mich die Leute halt auch immer wieder angefeuert haben, ja, du schaffst das und wenn du erstmal deine 45 Kilo erreicht hast, dann wirst du happy sein und dann wirst du sehen, die anderen Leute mögen dich und dünne Leute, die sind immer glücklich, schau dir die Models an, die sind erfolgreich und ich war einfach so identitätslos irgendwie. Ich hatte so ein Problem mit meinem Selbstwert, dass eigentlich irgendwie jeder hätte kommen können, auch vielleicht irgendwie andere Gruppen, sage ich mal. Und wenn die mir das irgendwie schön verkauft hätten, dann wäre ich da vielleicht einfach mit drauf gesprungen. Also das war einfach so eine sehr vulnerable Zeit für mich und ja, das kam dann einfach so.
Ja klar, auch da. Es hat dir halt auch irgendwie Sicherheit gegeben. Es hat dich in den Rahmen, gepresst und hat dir halt auch eine Kontrolle gegeben über all das, was du vielleicht sonst nicht hattest.
Ja, auf jeden Fall. Und es ging dann auch relativ schnell mit dem Gewicht runter. Also ich bin damals so mit 67 Kilo irgendwie gestartet und ist dann runter auf 42 Kilo, auch in einer relativ kurzen Zeit. Und irgendwann fiel das natürlich schon auf, auch zu Hause. Und anfangs wollte ich ja eigentlich dieses Jahr diese Fürsorge. Also ich wollte, dass jemand sich um mich sorgt und mal irgendwie sich kümmert und so. Also diese Krankheit als Aspekt, der war für mich schon irgendwie etwas, was ich von klein auf einfach auch mitgekriegt habe, weil mein Bruder zum Beispiel krank war und durch diese Krankheit, die er hat, hat er halt eine gewisse Form mehr von Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, das war für mich auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn du jetzt krank bist, dann bekommst du auch diese Aufmerksamkeit, die ich wahrscheinlich mir einfach gewünscht hätte als Kind. Und irgendwann wurde mir diese Kontrolle aber dann zu viel und ich habe gemerkt, ich komme eigentlich gar nicht mehr richtig raus aus dieser Krankheit und kann sagen, ja, ich fange jetzt halt mal wieder normal an zu essen. Und gleichzeitig hatte ich eine extreme Angst davor, so zwangseingewiesen zu werden, weil ich schon noch minderjährig war und ganz viele haben dann in der Gruppe gesagt, wie es ist, künstlich ernährt zu werden, sowas in diese Richtung. Und das war für mich so ein Thema, wo ich mir gesagt habe, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte definitiv nicht durch eine Sonde ernährt werden. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt nicht anfange, irgendwie so ein bisschen zuzunehmen, dann kommst du aber dahin, weil deine Eltern werden dich sonst einweisen. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie anfangen, wieder zu essen. Ich habe das dann tatsächlich auch auf eigene Faust gemacht und habe quasi gesagt, okay, ab heute musst du irgendwie wieder normal essen. Es hat nicht so gut geklappt, weil einfach mein Magen komplett rebelliert hat gegen jegliche Form von normaler Portion. Und es hat schon so ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dann annähernd wieder irgendwie auf normalem Gewicht war. Und die Krankheit war halt trotzdem die ganze Zeit in mir da. Man hat es mir halt dann körperlich nicht mehr so angesehen, weil ich wieder ein Normalgewicht erreicht hatte. Und für mein Umfeld war damit das irgendwie vom Tisch. Die haben gesagt, ja, das war halt eine Phase und Pubertät oder sowas oder in diese Richtung. Und in mir drin war es aber nach wie vor so. Ich habe immer die Kalorien mitgezählt. Ich habe bei jedem Essen gedacht, ja, also wenn du das jetzt isst, dann musst du morgen mehr Sport machen oder heute Abend, dann musst du auf jeden Fall noch Gymnastik machen, sowas in diese Richtung. Und erst später tatsächlich mit meinem Auszug und dem Studium und dieses auf sich selbst verantwortlich zu sein, zu gucken, okay, wie viel muss ich essen, ich muss einkaufen und wirklich mich um mich kümmern. Das war dann so der große Faktor, wo wieder der Rückfall kam, wo ich einfach überhaupt nicht damit klarkam. Und ich bin nicht mehr in so ein Untergewicht gerutscht, aber ich hatte schon auch irgendwie 10 Kilo wieder abgenommen. Und war halt vor allen Dingen im Kopf so damit beschäftigt, dass sich das halt dann auch so ein bisschen verschoben hat in Richtung Zwänge und Depression, sowas in diese Richtung, was halt damit einhergeht. Und ich war tatsächlich nie wegen der Essstörung in Therapie gewesen. Es war dann mehr so, dass ich wegen der Depression in Therapie gegangen bin und wegen dem Burnout. Und ich habe mich auch in der Therapie nie so verstanden gefühlt, weil irgendwie immer gesagt haben, ja, sie sind ja noch gar nicht so dünn und dann ist das ja bestimmt nicht so ein großes Thema für sie. Dann machen wir jetzt einfach mal unser Therapieprogramm für Depressionen. Und ich habe immer gesagt, ja doch, es beschäftigt mich auf jeden Fall, also auch wenn ich jetzt halt nicht untergewichtig bin. Und dann hat mein Therapeut dann gesagt, ja, dann hier haben Sie mal so einen Essensplan, füllen Sie das doch mal aus. Und das war halt, das ging für mich gar nicht. Ich war halt immer so eine brave Patientin. Ich habe dann das auch ausgefüllt, wobei ich es halt nicht getan habe. Und ja, also ich kam in der Therapie überhaupt gar nicht klar. Und irgendwann habe ich beschlossen, okay, dann mache ich das jetzt halt auf eigene Hand sozusagen und habe dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, was kann man tun, habe Bücher gewälzt, also so irgendwie alles Mögliche. Und ich hatte dann irgendwann nochmal so eine richtig schlechte Phase, wo es von der Depression auch sehr schlecht war. Und ich bin tatsächlich irgendwann eines Nachts mal aufgewacht und habe mich irgendwie im Spiegel anders gesehen als sonst. Okay. Und ich habe mir dann tatsächlich irgendwann diese Frage gestellt, was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Willst du leben oder willst du sterben? Ja. Und das war für mich wirklich diese Frage, wo ich irgendwann beschlossen habe, okay, nein, ich will leben. Ich will nicht, dass diese Krankheit mich umbringt, weil sie das irgendwann tut. Ja. Und das war für mich so der Schlüsselpunkt. Also mit dieser Frage habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich jetzt auch wirklich damit anfangen. Dann kann ich nicht das auf irgendwie morgen verschieben oder auf Beendigung meines Studiums oder wenn ich irgendwie ein Untergewicht erreicht habe, sondern wirklich heute. Ja. Und ja, das war für mich dann so der Punkt, wo es wirklich auch bergauf ging.
Krasser Scheiß. Okay, das waren jetzt viel zu viele Informationen. Mega geil. Ich muss das selber erstmal auf die Reihe bringen. Du hast ja vorhin gesagt, das ist dieser Vortrag war, wo du das erste Mal mit diesem Thema quasi in Verbindung kamst. Aber es muss ja irgendeinen Auslöser gegeben haben. Du sagst ja nicht, oh cool, Magersucht, sondern hattest du vorher schon irgendwie Gewichtsprobleme oder wolltest du unbedingt abnehmen oder wo war der Impuls da? Oder war es einfach nur die Faszination für diese Krankheit?
Ich würde sagen, nee, nicht ganz. Also ich war tatsächlich nie irgendwie ein total übergewichtiges Kind oder so. Das nicht, war immer schon so normalgewichtig, sage ich mal. Aber es gab immer mal wieder so Phasen, wo ich mir gewünscht hätte, dünner zu sein. Ich habe zum Beispiel als kleines Kind Ballett und solche Sachen gemacht. Mhm. Und ich war schon immer so jemand, der sich sehr verglichen hat mit in der Schule, mit den Leistungen, irgendwie auch mit der Figur. Und es war schon immer auch mal ein Thema in der Familie. So, naja, jetzt pass mal auf, nicht so viele Süßigkeiten und so. Mhm. Und ich habe eine Zeit lang mal sehr meinen Kummer auch mit Süßigkeiten ertränkt und so ein bisschen diese Kompensation da gesucht. Also ich glaube, es sind so ganz viele Faktoren, aber ich glaube vor allen Dingen der Selbstwert, das war so einer der grundlegenden Faktoren und diese Suche irgendwie nach was. Also ich glaube, ich bin ab irgendeinem gewissen Punkt in meinem Leben einfach immer vor mir weggerannt und wollte mich irgendwie einfach nicht annehmen und dieses Wegrennen wollte irgendwo hin in irgendwas und ich habe irgendwas gesucht und diese Krankheit war dann halt einfach etwas, was diese Lücke so ein bisschen gefüllt hat. Also es ist ja auch die Gefühle, die ich zum Beispiel nicht fühlen wollte, die sind dadurch natürlich auch weniger geworden und solche Sachen. Also diese Krankheit hat halt auf ganz vielen Ebenen wie Kontrolle, wie Sicherheit, aber halt auch diese Gefühlsebene so ein bisschen ja ausgefüllte einfach.
Wolltest du verschwinden? Wolltest du irgendwie nicht mehr im Mittelpunkt stehen oder hat es damit gar nichts zu tun?
Doch, es hat damit schon was zu tun. Also gerade diese Proana-Gruppen, das Ziel da drin ist ja irgendwie auch, ja, zu sterben so ein bisschen. Also zumindest finde ich Proana immer so eine Art helfende Hand zu sterben. Also ich habe da mal auch so einen Beitrag drüber geschrieben. Ich weiß, es ist immer so was ganz Hartes, aber im Grunde genommen geht es in dieser Krankheit ja irgendwie auch darum, weniger von sich zu sein. Und bei mir war das so, je weniger tatsächlich von mir da war, auch auf der Waage, desto besser habe ich mich irgendwie auch gefühlt, weil ich mit mir selbst einfach ein Problem hatte und ich wusste, wie ich mit mir umgehen sollte und wenn weniger von mir da war, dann hatte ich das Gefühl, dann habe ich ja mehr Kontrolle im Alltag und dann kam ich irgendwie auch besser mit mir zurecht. Also wenn die Gefühle weniger geworden sind und das alles so ein bisschen taub war und alles halt neutral war, dann hat mich auch nichts mehr so richtig verletzt oder angegriffen. Also ich glaube, das war auch so ein Punkt, dass ich nicht weiter verletzt werden wollte und diese Krankheit war halt so ein Schutz, Schutz, ja.
Das ist so absurd, oder? Was die Krankheit mit einem macht. Und dann kommt quasi, schön, dass du das auch so siehst, also bei mir hat ja die Therapie quasi auch nichts gebracht, dass das eben nichts bringt, weil es ist einfach in dem Moment reine Symptombehandlung. Und dass dann auch quasi für deine Angehörigen quasi wieder alles in Ordnung war, wo du dein Gewicht quasi ansatzweise wieder erreicht hast. So, das finde ich einfach, das ist einfach so schade, weil die Krankheit einfach nicht erkannt wird. Die Krankheit wird in ihrem Kern überhaupt nicht gesehen. Es wird einfach drüber therapiert. Ja. Das finde ich echt schade.
Ja, also generell wird immer der Fokus gesehen, Essen ist das Problem. Und das habe ich auch ganz lange gedacht, dass mein Körper das Problem ist. Und wenn ich meine 40 Kilo erreicht habe, das war für mich irgendwie immer so eine Fokusmarke irgendwie, oder auch diese 37, dann werde ich glücklich sein. Dann kann ich normal essen, dann weiß ich, ich passe meine Jeansgröße 0 rein und dann werde ich freudestrahlend durch die Gegend laufen. Es ist aber nicht so. Also je weniger von mir da war, desto dunkler wurde es eigentlich eher in mir, desto mehr war ich einfach eine Hülle und ich habe halt funktioniert, mein Alltag ging irgendwie, aber ich hab nicht mehr gelebt, sondern es war halt einfach so ein Existieren, sage ich mal.
Ja, ein Existieren, ein Funktionieren, irgendwie einfach nur noch irgendwie so auf Schiene und irgendwann halt gegen die Wand, ne?
Ja,
Ja.
genau so, ja.
Ja. Ist das irre? Es ist, ja, es hat mir auch gerade ganz, ganz der Gänsehaut gemacht, wo du gesagt hast, ja, es wird immer dunkler. Ja, man isoliert sich ja auch. Es ist einfach alles
Ja.
irgendwie nur noch, ja, sorry, beschissen.
Ja,
Ja.
doch, es lässt sich nicht anders ausdrücken. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, wie viele Freunde ich auch irgendwie dadurch verloren habe durch diese Krankheit oder auch an Lebenszeit einfach. Also wie viele Jahre ich nur dieser Krankheit gewidmet habe für eigentlich nichts, ne?
Wie konntest du dir da vergeben?
Das hat lange gebraucht, aber ich habe das tatsächlich, diesen Satz, ich vergebe mir selbst, ich habe den immer mal wieder mir zum Beispiel vom Spiegel gesagt oder wenn ich spazieren war. Also ich habe das ganz lange mir gesagt, bis das auch wirklich etwas in mir ausgelöst hat. Weil am Anfang hat alles gar nichts in mir ausgelöst. Also ich weiß noch, ich saß ganz oft in der Therapie und meine Therapeutin fing an zu weinen und ich saß da so daneben und hatte das Bedürfnis, sie zu umarmen und sie zu trösten, weil ich gar nicht verstehen konnte,
Ja.
warum sie weint. Also für mich, ich war total emotionslos so ein bisschen. Also ich wusste schon, was Trauer ist und so, aber ich konnte das überhaupt nicht fühlen.
Ja. Und weil du hast ja auch gesagt, irgendwann hast du dich im Spiegel gesehen und irgendwie geht es so nicht weiter. Welche Emotionen kamen denn in dir hoch, als du dich dann so im Spiegel gesehen hast? Also du fandest dich quasi auch nicht wirklich hübsch so dünn, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also eigentlich dieses häufige Bodychecking auch, also ich habe das schon gebraucht, so mein Becken zu spüren, zum Beispiel mein Schlüsselbein, das waren immer alles so Punkte oder auch meine Wirbelsäule, es war für mich irgendwie, ich brauchte das, also ich wusste, wenn ich mehr zunehme, dann spüre ich das weniger. Und hübsch habe ich mich damit nicht gefunden, weil ich habe ja auch gemerkt, ich bin gar nicht so richtig leistungsfähig, bin ständig müde, ich kann keinen Sport treiben, irgendwie nervt mich auch alles. Also auch diese ständige Kalorienzählen, das nimmt ja so viel an Energie weg. Also mich haben so ganz kleine Sachen, wenn irgendwas nicht gepasst hat am Tag, dann bin ich schon fast ausgeflippt, weil
Ja.
alles irgendwie für diese Krankheit draufging. Also mein Kopf war auch nur diese Krankheit, da war gar nicht Platz für was anderes. Und dieser Moment nachts, das ist ganz schwer zu beschreiben. Also es war irgendwie so, als würde ich mich sehen, also so wirklich mich, also mich als Person Julia und mich als die Essgestörte, sage ich mal. Und irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Körper so richtig gesehen habe, weil ich hatte damals schon so eine Körperschemastörung auch. Aber trotzdem war es irgendwie so ein emotionaler Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, diese Frage, die hat wirklich in mir irgendwas ausgelöst, die hat so dieses Rad zum Rollen gebracht.
Ja.
Weil ich finde, diese Frage, will ich leben oder will ich sterben, ist schon eine sehr direkte und auch sehr krasse Frage. Also auch für eine kranke Person bringt das schon irgendwie was ins Rollen und zum Nachdenken.
Das stimmt. Und war das dann auch die Motivation, warum du jetzt aufklärst? Weil dich diese ganze Scheiße einfach angekotzt hat?
Ja, also einerseits auf jeden Fall diese ganz vielen Therapeuten, die mich aufgeregt haben bis aufs Mark, wo ich schon zu Hause wütend rumgerannt bin. Also das hat mich sehr viel aufgeregt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass die nur so ein Lehrbuchwissen wiedergeben, obwohl sie das studiert haben. Das hat mich total aufgeregt und zum anderen war es dann auch, als ich mich davon distanziert hatte und ich mich quasi geheilt hatte, war für mich auch ein Wunsch, irgendwie mein Wissen an andere weiterzugeben, weil ich eben auch ganz viele kannte, die auch so verzweifelt waren und gesagt haben, ich komme nicht klar mit meinen Therapeuten und eigentlich habe ich schon aufgegeben, wirklich gesund zu werden. Und irgendwie war das für mich so ein Bedürfnis. Also durch meine eigene Krankheitserfahrung habe ich quasi so ein bisschen meine Mission gefunden. Deswegen bin ich eigentlich auch dankbar für die Essstörung heute. Also ich kann schon sagen, ich bin froh, durch diese Zeit gegangen zu sein, weil dadurch habe ich überhaupt ja, gelernt, was möchte ich mit meinem Leben machen und was macht mir eigentlich Spaß.
Ja, mega geil, ne? Also, wo es dann den, wenn es dann diesen Shift gibt,
Ja.
geiler Scheiß, ich hatte eine Essstörung, dann ja, kommt irgendwie das Leben tatsächlich ins Rollen und das ist echt cool. Ja, wie sah denn dein Weg dann weiter aus? Okay, du hast gesehen, es muss sich was ändern. Wie war dein Weg aus der Essstörung?
Ja, der war lange und holprig. Also ich war das war nicht so, dass ich am nächsten Tag gleich gesagt habe, ach ja, jetzt fange ich mal wieder an mit irgendwie 5 Mahlzeiten am Tag oder so, sondern ich habe mich ganz langsam so rangetastet. Ich habe mir am Anfang meistens immer so eine Grenze gesetzt, also irgendwie so 1000 Kalorien bis zum Mittagessen zum Beispiel zu schaffen. Also ich habe am Anfang schon irgendwie noch mit so Zahlen gearbeitet. Mhm. Rückblickend würde ich sowas jetzt heutzutage nicht mehr machen, aber für mich war das so ein bisschen sowas, wo ich mich langhangeln konnte, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich das schaffe, dann habe ich so einen Step halt erreicht. Und habe dann versucht, okay, 3 Mahlzeiten wirklich zu schaffen und am besten halt noch so einen Snack dazwischen und habe das dann halt immer so ein bisschen quasi gesteigert. Aber es gab dann auch so Phasen wie extremer Hunger einfach, wo ich mir wieder gedacht habe, was ist passiert jetzt überhaupt mit mir? Bin ich überhaupt normal? Also das war für mich auch ganz schwierig anzunehmen, weil ich in dieser Zeit so viel gegessen habe, was für mich ja das 5-fache war von dem, was ich irgendwie überhaupt mal gegessen habe. Und es waren wieder so Zeiten, wo ich mir gedacht habe, nee, ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe aus der Krankheit. Also es gab schon auch immer wieder einfach Rückfälle, so ist es nicht.
Ich glaube, der Extremhunger, da hast du ja letztens auch so eine richtig lange Story zugemacht. Ja. Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wo ganz viele wieder sagen, boah, nee, du, den Scheiß mach ich nicht mit, dann lieber wieder in die Essstörung rein.
Ja.
Wie hast du es denn geschafft, den auszuhalten?
Ja, das ist also, dieses Thema ist tatsächlich irgendwie das angefragteste Thema überhaupt. Also ich habe das auch immer wieder in meinen Coachings, dass die Leute nur auf dieses Thema am liebsten irgendwie eine Antwort haben wollen. Das Problem ist, es gibt keinen Fahrplan dafür. Also es ist immer auch diese Frage, ja, wie lange dauert das denn jetzt? Da sage ich immer, ja, kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, in 3 Monaten bist du davon befreit. Wichtig ist, dass man diese innere Motivation hat. Also diese Einsicht, okay, ich bin krank und ja, ich möchte mein Leben zurück, aus welchem Grund auch immer. Und wenn man die halt nicht hat, ist es schwierig. Wenn man sagt, ja, ich mache das jetzt nur so, bis ich 50 Kilo erreicht habe zu meinem Setpoint irgendwie, zu meinem alten Gewicht, oder ich mache das nur, weil meine Eltern mir das sagen, ja, dann wird es schwierig, dann kann das nicht funktionieren. Und am Anfang habe ich auch die Erfahrung gemacht, man muss sich manchmal auch einfach zwingen und sagen, okay, ich denke jetzt die ganze Zeit an Essen, dann erlaube ich mir jetzt das Essen und dann trinke ich halt irgendwie 3 Shakes oder esse irgendwie ein Blech Kartoffeln. Also ich hatte das tatsächlich mit so ganz bestimmten Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Bananen. Ich habe dann irgendwie 10 Bananen gegessen. Aber das, es ist ganz wichtig, sich das einfach zu erlauben.
Ja.
Weil der Körper und die Psyche, die sind wie in so einer Art Krieg gewesen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Krieg. Und der Körper muss einfach so viel aufholen und es muss einfach die Erfahrung gemacht haben, okay, es ist ausreichend Essen vorhanden, wir müssen nicht morgen schon wieder kämpfen, dass wir überhaupt was zu essen bekommen. Und wenn der Körper mal diese Erfahrung gemacht hat, es ist immer ausreichend Essen vorhanden und die Person gibt mir auch Essen, ohne dass ich danach eine Stunde rennen muss, dann wird der Körper das automatisch ans Gehirn quasi diese Verbindung wiederherstellen, okay, sie ist für mich da, ich bekomme Essen und ich muss auch nicht mehr die ganze Zeit betteln.
Ja.
Und solange diese Erfahrung halt einfach nicht gemacht ist, wird der Hunger auch nicht aufhören. Mhm. Weil ich kenne auch ganz viele, die dann sagen, ja, ich gehe dem Hunger nach, aber ich treibe auch ganz viel Sport. Mhm. Und das sind halt so Punkte, wo du die Genesung wieder mit, ich sag mal, stoppst und in die Länge ziehst. Weil der schnellste Weg durch den extremen Hunger ist halt wirklich zu essen.
Ja.
Also man kommt um dieses Essen nicht drum rum. Ich habe das Gefühl, manchmal die Leute wollen irgendwie einen Therapieplan haben, am besten ohne Essen,
ja,
um das irgendwie zu umgehen. Und das geht halt nicht. Also man muss wirklich dafür essen.
Genau, das ist der Punkt. Also deswegen habe ich letztens auch einen Post gemacht, ja, so Larifari-Coaching ist nicht mehr, weil ich kann niemanden Honig ums Maul schmieren und sagen, ja, nee, du nimmst überhaupt nicht zu, alles überhaupt kein Problem, alles easy. Nein, man wird höchstwahrscheinlich zunehmen, zu 99,9%. Und ja, du musst auch essen und ja, du musst auch Abführmittel und Kotzen weglassen. Weil ich, das regt mich auch manchmal noch so auf, aber ich bin nun mal ein ehrlicher Mensch und alles andere bringt nichts, weil alles andere machen schon, ich sag mal, die Therapeuten. Mäusebärchen, bist du noch da?
Ja. Also ich kann auch jedem empfehlen, der ihr sagt, ja. Ja.
Okay, alles gut.
Ja, war die Verbindung, glaube ich, irgendwie gerade nicht gut. Ich empfehle es auch jedem, wirklich die Waage wegzuschmeißen und keine Kalorien mehr zu zählen, weil es bringt gar nichts zu sagen, boah, ich habe heute 6000 Kalorien gegessen. Das war im Übrigen auch so eine Zahl, die ich zum Beispiel täglich gegessen habe. Und 6000, ja, das hört sich erstmal ganz schön viel an. Das essen irgendwie 2 Personen oder so zusammen. Aber der extreme Hunger hört ja auch auf. Es gibt keinen Menschen, der jeden Tag 6000 Kalorien isst. Also das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass dieser Hunger nicht irgendwie jahrelang anhält. Das geht gar nicht.
Ja. Ich habe mich da auch gefühlt wie ein Alien und habe dann so gedacht, du Scheiße, ne? Das wird jetzt ewig so sein. Nichts wird ewig so sein. Also es ist einfach, der Extremhunger ist einfach eine Phase in dem Moment. Hast du noch irgendwelche Tools, die du für dich gemacht hast, um aus der Essstörung rauszukommen? Gibt es da irgendwas?
Also auf jeden Fall Waage wegschmeißen, Kalorien-Apps wegschmeißen, Fitnessuhren wegtun. Wer in Pro-Ana-Gruppen drin ist, löscht diese Gruppen. Diese Gruppen ziehen einen nur runter, das bringt überhaupt gar nichts. Also ich würde sagen, alles, was irgendwie in diese Kontrollschiene einhergeht, am besten wirklich verbannen aus dem Leben. Also ich habe es auch sehr positiv empfunden, so alte Kleidung wegzuschmeißen. Also so XS-Kleidung, wo ich gerne reinpassen wollte. Ich habe nämlich auch diese Angewohnheit gehabt, ich kaufe mir die Sachen immer schon eine Nummer kleiner, damit ich ein Ziel habe, um da reinzuhungern. Mhm. Total krank. Ich musste auch immer in der Kinderabteilung einkaufen. Also es waren so Sachen, wo ich mir rückblickend denke, was hast du dabei nur gedacht? Also solche Sachen am besten wirklich aussortieren und am besten Wohlfühlkleidung kaufen. Das finde ich immer ganz wichtig. Und ansonsten, am besten habe ich empfunden tatsächlich, wenn man anfängt mit einer Art von Bewegung, also nicht von extremem Sport wie Fitnessstudio, sondern sowas wie Yoga zum Beispiel oder auch wenn es so regelmäßige Spaziergänge sind oder sich zu dehnen, also mit seinem Körper in Kontakt zu treten, weil ich glaube, das ist auch so ein Baustein, der ganz oft in der Therapie fehlt, weil es bringt nichts, wenn man über 1000 Stunden über dieses Thema nur redet und sagt im Kopf, ja, ich habe jetzt meine Glaubenssätze verstanden und ich weiß, was hinter meiner Essstörung steht. Ja. Das war nämlich bei mir auch so, wenn diese Verbindung zum Körper fehlt und man da nicht dran arbeitet, dann bringt es gar nichts, weil man kann diese Essstörung im Kopf halt nicht auflösen, sondern man muss mit dem Körper arbeiten und sich auch mal vor dem Spiegel anschauen oder sich berühren, in die Augen gucken und sagen, okay, wie geht's mir heute eigentlich? Sich selbst anzufassen, zu sehen, okay, das ist mein Körper, das bin ich. Also sowas finde ich immer ganz wichtig, dass man irgendwie seinen Körper nochmal mit einbezieht auf seinem Weg.
Ja klar, weil es ist halt immer die Therapie oder wie auch immer, diese Glaubenssätze, die kann man sich sagen und da kann man labern und labern und ja, der Kopf versteht es vielleicht, aber im Herz kommt es noch nicht an und es ist halt eine ganz andere Ebene, mit der man da spricht. Ja. Ja, mal zum aktuellen Thema, Krise. Wenn du dich heute vielleicht noch in der Essstörung sehen würdest, was würde die Krise dann mit dir machen?
Also ich kann es tatsächlich eigentlich an guten Beispielen festlegen, weil ich habe ja tatsächlich Anfang des Jahres, wo diese ganze Krise begonnen hat, eine Selbsthilfegruppe hier gegründet in Wiesbaden für Essgestörte. Und da sehe ich tatsächlich jede Woche in meinen Sitzungen, was macht die Krise. Und ich sehe, dass vor allen Dingen das Thema Struktur ein Problem ist. Also wenn zum Beispiel, wenn man im Studium ist und irgendwie das halt alles so nebenher läuft und die Schule nicht mehr gegeben ist und man wohnt irgendwie auch noch alleine zu Hause, dass es dann ganz schwierig fällt, regelmäßig einzukaufen, sich Mahlzeiten zuzubereiten. Also das, glaube ich, wäre für mich auch ein Thema gewesen, wie bringe ich eigentlich Struktur in meinen Alltag? Also dass ich nicht einfach in den Tag so reinlebe oder sage, ja, heute geht es mir nicht gut, also lasse ich gleich wieder eine Mahlzeit aus, wie das Frühstück oder so. Also ich glaube, Struktur ist so ein ganz wichtiger Punkt in der Krise, dass man sich irgendwie einen festen Plan macht, okay, was kann ich machen, was macht mir Spaß, wo kriege ich auch bewusste Auszeiten für mich, wo kann ich irgendwie ein kleines Hobby einbauen, sowas in die Richtung. Also ich glaube, das brauche ich tatsächlich auch, also auch als Genesene, ich brauche trotzdem meine Struktur im Alltag, ich brauche trotzdem so einen kleinen Ablaufplan, damit ich nicht irgendwie den ganzen Tag nur rumsitze, weil auch für mich ist es manchmal schwierig, wenn gerade wieder alles zumacht jetzt auch oder wenn vielleicht sogar noch der Einzelhandel schließt, man kann nirgendwo mehr hingehen, noch nicht mal in einem Buchladen oder sowas und ich bin zum Beispiel halt in einem sehr kleinen Wohnung im Studentenwohnheim und da muss man schon gucken, dass eigentlich die Decke so auf den Kopf fällt, also ja.
Genau. Ja, was habe ich denn noch so? Hatte ich noch irgendwas, was ich loswerden möchte? Ja, eins, ganz wichtig, wie fühlt sich dein Leben denn jetzt so nach der Essstörung an? So im Vergleich zur Essstörung, wie ist es heute?
Freier, würde ich sagen. Freier und vor allen Dingen innerer Frieden. Also innerer Frieden ist so das perfekte Wort eigentlich dafür, weil sowohl in meinen Gedanken ist wieder Platz für Freunde, für Verabredungen oder für sowas wie Träume vielleicht auch. Mhm. Also ich habe einfach nicht mehr diesen ständigen Zwang, jetzt Kalorien zu zählen, jetzt Sport zu machen. Also es fühlt sich einfach freier an. Ich kann spontan sagen, ja, ich gehe heute Mittag essen und ich muss danach nicht 10 Minuten Sit-Ups machen, sondern ich kann danach einfach auch noch einen Kakao trinken gehen oder so. Mhm. Also diese Spontanität einfach auch so ein Stück weit wieder Leben zu genießen und mir vor allen Dingen auch erlauben, ja, überhaupt zu leben, also dieses Leben irgendwie auch anzunehmen.
Ja, Geil. Ja, magst du noch irgendwas loswerden, so zum Schluss?
Nö, eigentlich gerade nicht.
Eigentlich gerade nicht. Na, dann erzähl einfach nochmal, wo wir dich finden, damit ich quasi die Hörer auch noch im Netz, auf Insta oder wie auch immer, wo finden wir dich?
Auf Instagram eigentlich unter dem Namen Seelenmut. Da bin ich eigentlich am meisten drunter aktiv. Ich habe sonst auch noch eine Homepage unter seelenmut.net. Da geht es dann mehr so, wenn jemand sagt, ich bräuchte vielleicht Hilfe für Selbstwert, für Struktur im Alltag oder wenn man sagt, ich möchte noch ein Coaching zusätzlich zur Therapie machen, sowas in die Richtung, ich biete sowas an. Und ansonsten gibt es auch viele, die schon zum Beispiel mit dem Ease-Tagebuch zusammenarbeiten, was ich entwickelt habe, so ein Reflexionstagebuch, weil Journaling ist was, was mir sehr geholfen hat einfach, so auch eine gewisse Dankbarkeit, eine gewisse Routine zu entwickeln. Und genau, also das, der Link dazu ist auch in meiner Bio auf jeden Fall. Kann man drauf gehen. Ich könnte vielleicht an dieser Stelle noch mit dazu sagen, dass es im Moment gerade neue Lieferungen auf dem Weg sind. Also ich kann leider tatsächlich immer nur wenige bestellen, weil die Produktion tatsächlich doch recht teuer ist von solchen Büchern. Deswegen muss man immer warten, bis das eine wieder ausverkauft ist, damit das andere finanziert wird, weil ich dann doch öfters Anfragen kriege, ja, komm doch mal welche und wann ist es wieder verfügbar? Also es ist in regelmäßigen Abständen auf jeden Fall verfügbar, aber das, diese Sache ist halt einfach auch teuer zu produzieren und da ich jetzt nicht mit einer Firma dahinter stehe, ist es einfach so, dass es immer gewisse Zeiten gibt, wo es vielleicht mal ausverkauft ist oder die Lieferung braucht länger. Genau, aber das ist sonst auch mal ein Punkt, wenn man sagt, ich möchte irgendwie zu Hause selbst aktiv werden, ich möchte was tun, dann kann man das auf jeden Fall zur Unterstützung auch nehmen.
Ach, wie schön, perfekt. Nee, packe ich auf alle Fälle noch unten in die Shownotes. Ja, meine Liebe, es war mir ein Fest. Du bist der Oberknaller, voll lebensfroh. Man merkt dir das total an, dass du auch volle Möhre hinter deiner Sache stehst, dass es ein Herzensprojekt ist.
Ja.
Ja.
Es ist ja auch dein Herzensprojekt. Also
auf jeden Fall.
Du machst auch so viel. Du gehst ja auch in Schulen zum Beispiel. Also ich glaube, wir sind da beide, wir ziehen da an einem Strang. Und ich glaube auch, je mehr Leute sich dafür einsetzen, was wirklich hinter dieser Krankheit steht und dem ein Gesicht geben, desto mehr wird es einfach auch in der Gesellschaft ankommen. Und ich hoffe, dass es auch in der Therapie irgendwann ankommt. Zumindest studiere ich ja Psychologie. Also mein Plan ist auch, in die Richtung zu gehen. Und von dem her später auf jeden Fall die Patienten mit einem anderen Konzept zu behandeln.
Ja, das ist doch meine Vision. Das ist auch ein mega geiler Abschlusssatz. Ich glaube, so lassen wir das jetzt hier stehen. Mäuschen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mega cool.
Danke für deine Einladung.
Tschüssi.
Tschüss.
Ja, meine Lieben, das war das wundervolle Gespräch mit der lieben Julia von Seelenmut. Da geht einem total das Herz auf, oder? Diese Lebensfreude, diese Unbeschwertheit, ja, die kommt da so richtig, richtig rüber. Es war richtig, richtig toll. Ich find's mega. Und ich hoffe, nicht nur ich find's gut, sondern auch ihr findet es gut. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen, ihr konntet was Neues erfahren, ihr findet vielleicht auch diese erfrischende Ehrlichkeit cool und guckt einfach mal bei ihr vorbei. Wie gesagt, die Links, wo ihr sie findet, die packe ich natürlich in die Shownotes, da könnt ihr dann noch reingucken. Lasst ihr einen Kommentar da, lasst mir einen Kommentar da und natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, geht zu iTunes, switcht rüber und lasst mir 5 Sterne da, schreibt mir eine Rezension, ich würde mich mega, mega freuen. Denn so erreichen wir mit meinem Podcast, mit meiner Mission und Vision auch noch mehr Menschen. Und ja, die Veränderung fängt bei uns allen an. Und wenn wir nur einen weiteren Menschen quasi, ich sag mal, in die Fülle heben oder auf die positive Seite bringen, dann ist doch schon jedem ein Stückchen weit geholfen. So bringen wir Stück für Stück wieder Licht in die Welt. Und Licht in das Dunkel, was da draußen gerade herrscht. Finde ich mega cool. Genau. Und genau, wenn ihr irgendjemanden wisst, dem diese Folge auch helfen könnte, dann einfach teilen. Teilt, was das Zeug hält. Ich würde mich mega freuen. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als Rock your body and rock your life. Deine Annie.